herzlich willkommen bei Erwartet, das tägliche Bibelhörbuch. Ich bin Ilonka und ich freue mich, dass ihr heute am 17. August auch wieder dabei seid und reinhört. Wir lesen wie immer aus der Übersetzung Neues Leben und ich werde euch die einzelnen Stellen direkt vorher ansagen. Ich wünsche euch ganz viel Freude und Segen beim Zuhören. Nehemia Kapitel 12, Vers 27 bis Kapitel 13, Vers 31 und damit beenden wir heute das Buch Nehemia. Die Einweihung der Jerusalemer Stadtmauer. Für die Einweihung der Mauer von Jerusalem wurden die Leviten aufgefordert, aus ihren Wohnorten nach Jerusalem zu kommen und mit ihren Dankliedern und der Musik von Zimbeln, Zithern und Harfen der Freude Ausdruck zu geben. Aus der Gegend rings um Jerusalem und aus den Siedlungen der Netophatiter wurden die Sänger zusammengerufen, aus Bet-Gilgal und aus dem Gebiet um Geba und Asmavet, denn die Sänger hatten ihre eigenen Siedlungen rund um Jerusalem errichtet. Die Priester und Leviten reinigten zunächst sich selbst, dann das Volk, die Tore und die Mauer. Ich führte die Oberhäupter von Juda oben auf die Mauer und stellte zwei große Chöre für die Danklieder auf. Einer der Chöre schritt auf der Mauer entlang nach rechts zum Misttor. Hoschaja und die Hälfte der Anführer Judas folgten ihnen, zusammen mit Asaja, Esra, Meschulam, Juda, Benjamin, Shemaja und Jemeja und einigen Priestern mit Trompeten, Sechaja, der Sohn Jonathans, des Sohnes Shemajas, des Sohnes Matanjas, des Sohnes Michajas, des Sohnes Sakurs, ein Nachkomme Asafs, mit seinen Verwandten Shemaja, Asarel, Milalai, Gilalai, Maai, Netanel, Juda und Hanani. Sie spielten die Musikinstrumente, die David, der Mann Gottes, vorgeschrieben hatte. Der Schriftgelehrte Esra führte diese Prozession an. Am Quelltor stiegen sie die Treppen zur Stadtmauer hinauf zur Stadt Davids und zogen am Palast Davids vorbei zum Wassertor im Osten. Der zweite Chor schritt in die entgegengesetzte Richtung. Ich folgte ihm mit der anderen Hälfte des Volkes oben auf der Mauer entlang, am Ofenturm vorüber zur breiten Mauer, dann vorbei am Ephraim-Tor zum Altstadttor, am Fischtor, dem Hananel-Turm und dem Turm Mea vorbei bis zum Schaftor. Am Wachttor machten wir Halt. Dann nahmen die beiden Chöre für die Danklieder beim Haus Gottes Aufstellung. Ich tat es ihnen nach und mit mir die Hälfte der Oberhäupter der Stadt und die Priester mit den Trompeten, Eliakim, Maaseja, Miyamin, Michaja, Eljoenai, Sechaja und Hananja. Die Sänger Maaseja, Shemaja, Eliasa, Usi, Johanan, Malkia, Elam und Eser sangen laut unter der Leitung von Yisrachja. An diesem Tag wurden viele Opfer dargebracht und es wurde gefeiert, denn Gott hatte ihnen allen Anlass zu großer Freude gegeben. Auch die Frauen und Kinder nahmen an der Feier teil und die Freude in Jerusalem war weithin zu hören. Vorkehrungen für den Tempelgottesdienst. An diesem Tag wurden Verwalter ernannt über die Vorratshäuser für die Abgaben, die ersten Teile der Ernte und die Zehnten. Sie sollten die Gaben von den Feldern darin sammeln, wie es das Gesetz für die Priester und Leviten vorschrieb, denn das ganze Volk von Juda schätzte die Priester und Leviten, die ihren Dienst versahen, sehr. Sie taten den Dienst für ihren Gott und führten die Reinigungsvorschriften aus und auch die Sänger und Torhüter hielten sich an die Anordnungen Davids und seines Sohnes Salomo. Denn seit langer Zeit, seit den Tagen Davids und Asafs, gab es Chorleiter und wurden Lob- und Danklieder für Gott angestimmt. In der Zeit Serubabels und Nehemias brachten alle Israeliten den Sängern und Torhütern Gaben für den täglichen Unterhalt und den Leviten Weihegaben. Die Leviten wiederum gaben einen Teil dieser Weihegaben den Priestern, den Nachkommen Aarons. Nehemias Reformen. Zu jener Zeit wurde das Buch Mose dem Volk vorgelesen und man fand darin geschrieben, dass kein Ammoniter oder Moabiter jemals der Gemeinde Gottes beitreten dürfe. Denn sie hatten den Israeliten keine Gastfreundschaft erwiesen, sondern im Gegenteil Bileam dafür bezahlt, sie zu verfluchen. Unser Gott hatte jedoch den Fluch in einen Segen verwandelt. Als sie von diesem Gesetz hörten, schlossen sie alle, die aus Mischehen stammten, aus der Gemeinschaft der Israeliten aus. Noch bevor das geschah, war der Priester Eliashib zum Oberaufseher über die Vorratsräume im Haus unseres Gottes ernannt worden. Er war ein Verwandter von Tobia und hatte einen großen Vorratsraum ausräumen lassen und ihn Tobia zur Verfügung gestellt. Dort wurden zuvor die Speiseopfer, der Weihrauch, die Tempelgeräte und die Zehnten von Korn, neuem Wein und Öl aufbewahrt, die den Leviten, Sängern und Torhütern zustanden, und auch die Abgaben für die Priester. Ich selbst hielt mich bei diesen Vorkommnissen nicht in Jerusalem auf, denn ich war im 32. Jahr der Regierung von König Artasasta von Babylon zum König zurückgekehrt. Später erbat ich mir dann die Erlaubnis, wieder nach Jerusalem zu reisen. Als ich nach Jerusalem zurückkehrte und von der Schandtat erfuhr, die Eliaschib für Tobia begangen hatte, dass er nämlich Tobia einen Raum in den Höfen des Hauses Gottes zur Verfügung gestellt hatte, wurde ich sehr wütend und warf alle Besitztümer Tobias aus dem Raum hinaus. Dann befahl ich, die Räume zu reinigen und ließ die Geräte für das Haus Gottes, die Speiseopfer und den Weihrauch wieder hineinschaffen. Außerdem musste ich feststellen, dass die Leviten nicht bekommen hatten, was ihnen zustand, sodass sie und die Sänger, die eigentlich am Tempel dienen sollten, auf ihre Felder zurückgekehrt waren. Da stellte ich die Oberhäupter der Stadt zur Rede und fragte, warum wurde das Haus Gottes vernachlässigt? Dann ließ ich die Leviten und Sänger zusammenrufen und setzte sie wieder in ihre Ämter ein. Und das ganze Volk von Juda brachte wieder seine Abgaben an Korn, Wein und Öl in die Vorratshäuser. Ich setzte den Priester Schelemja, den Schreiber Zadok und Pedaja, einen der Leviten, als Verwalter über die Vorratsräume ein und stellte ihnen Hanan, den Sohn Sakurs und Enkel Matanjas, als Gehilfen zur Seite. Diese Männer galten als zuverlässig. Ihre Aufgabe war es nun, die Gaben an ihre Angehörigen zu verteilen. Gedenke deshalb meiner, mein Gott, und vergiss die Treue nicht, die ich dem Haus meines Gottes und dem Dienst in ihm erwiesen habe. In dieser Zeit sah ich einige Männer von Juda am Sabbat die Kelter treten. Außerdem holten sie Korn herbei, beluden ihre Esel damit und brachten Wein, Trauben, Feigen und alle möglichen Erzeugnisse nach Jerusalem. Da warnte ich sie, ihre Erzeugnisse am Sabbat zu verkaufen. Auch ließen sich einige Männer aus Tyrus nieder, die Fisch und alle möglichen anderen Waren mitgebracht hatten und verkauften sie am Sabbat in Jerusalem an die Juden. Da stellte ich die vornehmen Bürger von Juda zur Rede. Warum tut ihr so schändliche Dinge und entweiht dadurch den Sabbat? Haben nicht eure Vorfahren so gehandelt, sodass unser Gott dieses ganze Unglück über uns und unsere Stadt brachte? Und jetzt beschwört ihr noch größeren Zorn auf die Israeliten herab, indem ihr den Sabbat entheiligt. Und ich befahl, dass von nun an die Tore der Stadt vor dem Sabbat, wenn es dunkel wurde, geschlossen werden mussten und nicht vor dem Ende des Sabbats wieder geöffnet werden durften. Gleichzeitig stellte ich einige meiner eigenen Diener bei den Toren auf, damit am Sabbat keine Ware hereinkommen konnte. Die Händler und Verkäufer von allen möglichen Waren übernachteten ein- oder zweimal außerhalb Jerusalems. Doch ich warnte sie und sagte, warum schlagt ihr rund um die Stadtmauer über Nacht euer Lager auf? Wenn ihr das noch einmal tut, lasse ich euch festnehmen. Von diesem Zeitpunkt an kamen sie nicht mehr am Sabbat. Dann befahl ich den Leviten, sich zu reinigen, zu den Toren zu kommen und sie zu bewachen, um die Heiligkeit des Sabbats zu wahren. Gedenke auch dieser guten Tat, mein Gott, hab Erbarmen mit mir in deiner großen und beständigen Liebe. Etwa um die gleiche Zeit sah ich, dass einige Männer aus Juda Frauen aus Aschdod, Ammon und Moab geheiratet hatten. Die Hälfte ihrer Kinder sprach die Sprache Aschdods oder des jeweiligen anderen Volkes und beherrschte nicht einmal mehr die Sprache Judas. Ich stellte sie zur Rede und verfluchte sie. Einige von ihnen schlug ich und riss ihnen einen Teil ihrer Haare aus. Sie mussten mir vor Gott einen Eid schwören. Gebt nicht eure Töchter ihren Söhnen zur Frau und nehmt euch keine ihrer Töchter zur Frau für euch und eure Söhne. Denn hat nicht wegen solcher Frauen König Salomo von Israel gesündigt, fragte ich. Es gab unter den vielen Völkern keinen anderen König wie ihn, und Gott liebte ihn und machte ihn zum König über ganz Israel. Doch selbst ihn verleiteten seine ausländischen Frauen zur Sünde. Und von euch hört man, dass ihr ein so großes Unrecht begeht und Gott untreu werdet, indem ihr ausländische Frauen heiratet? Einer von den Söhnen Jojadas, des Sohnes vom Hohenpriester Eliaschib, hatte eine Tochter des Horoniters Sanballat geheiratet. Ihn verbannte ich aus meiner Umgebung. Erinnere dich an sie, mein Gott, denn sie haben das Priestertum und den Bund der Priesterschaft und Leviten verunreinigt. Auf diese Weise tilgte ich bei ihnen alles Ausländische aus, setzte die Priester und Leviten wieder in ihren Dienst ein und wies ihnen ihre Aufgaben zu. Außerdem regelte ich die Holzlieferungen zu den festgesetzten Zeiten und die Abgabe der ersten Ernteerträge. Gedenke meiner zu meinem Besten, mein Gott. Erste Korinther 15, die Verse 29 bis 58. Wenn die Toten nicht auferstehen werden, weshalb lassen manche Leute sich dann für andere taufen, die gestorben sind? Warum sollten sie das tun? Und warum setzen wir uns dann ständig der Gefahr aus? Ich versichere euch, liebe Freunde, dass ich täglich dem Tod ins Auge sehe. Das ist so gewiss wie mein Stolz auf das, was der Herr Jesus Christus in euch getan hat. Und was für einen Sinn hätte es, in Ephesus gegen wilde Tiere zu kämpfen, wenn es keine Auferstehung von den Toten gäbe? Wenn es keine Auferstehung gibt, dann lasst uns Feste feiern und uns betrinken, denn morgen sterben wir. Lasst euch von Leuten, die so etwas sagen, nicht verführen, denn schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Kommt zur Vernunft und hört auf zu sündigen, denn zu eurer Schande muss ich sagen, dass einige von euch Gott überhaupt nicht kennen. Der neue Körper bei der Auferstehung. Vielleicht fragt jetzt einer, wie werden die Toten denn auferstehen? Was für einen Körper werden sie haben? Welch eine unsinnige Frage. Wenn ihr ein Samenkorn in die Erde legt, wächst es nicht zu einer Pflanze heran, bevor es nicht gestorben ist. Was ihr in die Erde legt, ist nicht die Pflanze, die wachsen wird, sondern ein bloßes Weizenkorn oder was ihr sonst pflanzen wollt. Dann gibt Gott ihm einen neuen Leib, wie es ihm gefällt. Aus jedem Samen wächst eine andere Pflanze. Und so wie es verschiedene Samen und Pflanzen gibt, so gibt es auch Unterschiede zwischen den Körpern von Menschen, Tieren, Vögeln oder Fischen. Es gibt himmlische Körper und irdische. Aber die Herrlichkeit der himmlischen ist eine andere als die der irdischen. Die Sonne hat einen anderen Glanz als der Mond und die Sterne, denn jeder Stern unterscheidet sich in Schönheit und Helligkeit von den anderen. Genau so verhält es sich mit der Auferstehung der Toten. Unsere irdischen Körper sterben und verwesen, doch bei der Auferstehung werden sie unvergänglich sein und nicht mehr sterben. Jetzt sind unsere Körper nicht perfekt, aber wenn sie auferstehen werden, werden sie voller Herrlichkeit sein. Jetzt sind sie schwach, dann aber voller Kraft. Jetzt sind es natürliche, menschliche Körper, aber wenn sie auferstehen, werden es geistliche Körper sein. Denn so wie es irdische Körper gibt, so gibt es auch geistliche. In den Schriften steht auch, der erste Mensch, Adam, wurde lebendig. Der letzte Adam aber, also Christus, ist ein Geist, der lebendig macht. Zuerst kam der irdische Körper, dann der geistliche. Der erste Mensch, Adam, wurde aus dem Staub der Erde geschaffen. Der zweite Mensch, Christus, ist vom Himmel. Jeder Mensch hat einen irdischen Körper wie Adam. Unser himmlischer Körper aber wird sein wie der Körper von Christus. So wie wir jetzt dem irdischen Menschen Adam gleichen, so entsprechen wir eines Tages dem himmlischen Menschen Christus. Was ich damit sagen will, liebe Brüder, ist, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht erben können. Der vergängliche Körper, den wir jetzt haben, kann nicht ewig leben. Aber lasst mich euch ein wunderbares Geheimnis sagen, das Gott uns offenbart hat. Nicht jeder von uns wird sterben, aber wir werden alle verwandelt werden. Das wird in einem kurzen Moment geschehen, in einem einzigen Augenblick, wenn die letzte Posaune ertönt. Beim Klang der Posaune werden die Toten mit einem unvergänglichen Körper auferstehen. Und wir Lebenden werden verwandelt werden, sodass wir nie mehr sterben. Denn unser vergänglicher, irdischer Körper muss in einen himmlischen Körper verwandelt werden, der nicht mehr sterben wird. Wenn dies geschieht, wenn unsere vergänglichen, irdischen Körper in unvergängliche, himmlische Körper verwandelt sind, dann wird sich das Schriftwort erfüllen. Der Tod wurde verschlungen vom Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Denn die Sünde ist der Stachel, der zum Tod führt. Und das Gesetz verleiht der Sünde ihre Kraft. Wir danken Gott, der uns durch Jesus Christus, unserem Herrn, den Sieg über die Sünde und den Tod gibt. Deshalb bleibt fest und unerschütterlich im Glauben, liebe Freunde, und setzt euch mit aller Kraft für das Werk des Herrn ein, denn ihr wisst ja, dass nichts, was ihr für den Herrn tut, vergeblich ist. Psalm 35, die Verse 1 bis 17. Ein Psalm Davids. Herr, stelle dich meinen Feinden entgegen, kämpfe mit denen, die mich angreifen. Greife zu Schild und Waffen und komm mir zu Hilfe. Nimm deinen Speer und verstell meinen Verfolgern den Weg. Versprich mir, ich werde dich retten. Die mich töten wollen, sollen zum Spott werden, fliehen müssen sie und sich schämen. Wie Spreu sollen sie vom Wind verweht werden, wenn der Engel des Herrn sie verjagt. Mach ihren Weg dunkel und glatt, und der Engel des Herrn verfolge sie. Ohne Grund haben sie mir einen Hinterhalt gelegt. Ohne Grund haben sie mir eine Grube gegraben. Deshalb soll sie der Untergang ganz unerwartet ereilen. Sie sollen sich in den Fallen verfangen, die sie mir stellten, und darin umkommen. Dann will ich mich im Herrn freuen und will froh sein, weil er mich rettet. Ich will ihn von ganzem Herzen loben. Herr, niemand ist wie du, der du den Schwachen vor dem Starken beschützt und die Armen vor denen, die sie ausrauben wollen. Falsche Zeugen sagen gegen mich aus und legen mir Dinge zur Last, die ich nie begangen habe. Sie vergelten mir das Gute, das ich tue, mit Bösem. Ich bin krank vor Verzweiflung. Als einer von ihnen krank war, sorgte ich mich um ihn. Ich übte Verzicht und fastete. Was ich gebetet habe, beschäftigt mich immer noch. Ich verhielt mich so, als ob er mein Freund oder Bruder wäre. Ich trauerte um ihn, als beweinte ich meine eigene Mutter. Doch jetzt freuen sie sich darüber, dass ich in Not bin, und verbünden sich gegen mich. Menschen ziehen über mich her, die ich nicht einmal kenne, und hören nicht auf, mich zu verleumden. Spötter sind es, die mich verhöhnen und verfluchen und mit den Zähnen gegen mich knirschen. Wie lange noch, Herr, willst du all dem untätig zusehen? Rette mich vor ihren Anschlägen und beschütze mein Leben vor diesen jungen Löwen. Sprüche 21, die Verse 17 und 18. Wer das Vergnügen liebt, wird arm. Durch Wein und Verschwendung wird keiner reich. Die Gottlosen werden bestraft, damit die Gottesfürchtigen gerettet werden und die schlechten Menschen leiden für die Aufrichtigen. Das war der heutige Bibeltext. Ich wünsche euch heute einen ganz gesegneten Montag, einen guten Start in diese Woche. Und wenn ihr wollt, dann hört doch auch morgen wieder rein, wenn wir weiterlesen. Bis dann. Tschüss.